Unser Thema und die Frage, die wir gehört haben, ist ein sehr, sehr wichtiger Thema, wichtige Frage, vor allem in unserer Zeit. Die Welt ändert sich rapid, rasch, radikal. Wir erleben fantastische Änderungen in der wissenschaftlichen, technologischen Bereiche. Wir haben heute Mikrowelle, Faxmaschinen. Ich bin sehr begeistert von der Faxmaschine. Wenn ich reise, schicke ich Briefe für meine Frau und Kinder. Ich tue meinen Dienst vollzeitlich, reise weltweit, um die Vorträge und Seminarien zu halten. Das Schwierigste ist aber, weg von Frau und Kinder zu sein. Ich vermisse meine Frau und Kinder sehr. Aber ich schreibe gerne ein Fax mit Herz und Kreuz, jede Menge Kreuzen. Und wenn Sie meine Nummer wissen, dann schicken Sie sofort Ihren Fax, Ihren Brief. Man hat mir neulich gesagt, aber das sei primitiv, der Faxmaschine. Es dauert ja 30 Sekunden, 40 Sekunden, je nachdem, von wo man das Fax schickt. In Moskau hat es eine Woche gedauert. Tatsächlich. Ich bin zum Postbüro gekommen, sie haben mir gesagt, ich muss in einer Woche wiederkommen. Aber heute gibt es E-Mail, blitzschnell, sofort, ob der Briefträger kommt oder nicht. Am Sonntag, Feiertag, kommen die E-Mails. Trotzdem, wenn es Feiertag gibt. Internet, fantastisch. Wer hätte das gedacht? Wer hätte daran gedacht? Internet. Man kann alles wissen heute vor dem Schirm. Schirmbild. Informationen über alles Mögliche kriegen. Vor etlichen Jahren, nach meinem Vortrag an der Uni, kam ein Student vor und sagte mir, Herr Maharaj, ich habe von Ihnen ins Internet gelesen. Ich habe gar nicht respondiert. Er hat es wiederholt, zweimal wiederholt. Ich habe von Ihnen ins Internet gelesen. Ich habe ihm bedankt, dass er gekommen ist. Er ist langsam weggegangen, sicher enttäuscht. Erst einige Tage später habe ich festgestellt, was Internet bedeutet. Ich dachte, Internet sei irgendein Skandalzeitschrift. Da war ich in großer Verlegenheit. Aber wir erleben riesige Änderungen in der religiösen Bereich. Bedeutungsvoll, wichtige Änderungen auch. Karl Marx hat damals gesagt, die Religionen werden sterben. Wir wissen schon, wer gestorben ist. Die Religionen sind noch da und häufig sogar, häufiger als zuvor. Vor einiger Zeit bin ich an der Harvard-Universität eingeladen, um dort einen Vortrag zu halten. Der Veranstalter, Gastgeber, holte mich an der Boston-Flughafen ab. Wir fuhren zum Universität. Ich habe ihn unterwegs gefragt, wo findet die Veranstaltung statt. Er sagte mir an der Science Center Auditorium, also Wissenschaftliches Zentrum Auditorium Marx. Und ich dachte, Mensch, was für ein riesiger Fehler. Wer kommt überhaupt? Ja, zwei Leute, Redner und Veranstalter. Wir sind 10 Minuten früh angekommen und wir konnten nicht rein. Der Saal war schon voll. Waren vielleicht genauso viele Leute draußen als im Saal. Professoren, Forschern, Dozenten, Studenten, alle mögliche. Nur wegen Thema, weil ich an der Harvard-Universität völlig unbekannt war. Die Herausforderung östlichen Religionen. Das war mein Thema. Und die Studenten und Professoren, ganze Publikum, sind stundenlang geblieben. Das war mir keine Überraschung. Ich war schon gewohnt. Überall ist dasselbe, wo ich spreche. Ich war die letzte Woche in Deutschland, Abend für Abend, ist der Veranstaltung 3 Uhr morgens fertig. Herzlich willkommen. 7 Uhr sind wir angefangen, dann kommen Diskussionen, sind alle geblieben, bis der Hauswart uns rausgeschmissen hat. Dann sind wir in ein anderes Raum gegangen. Das Thema ist sehr wichtig. Weltreligionen. Welcher Weg in einer Zeit voller Verwirrung und Durcheinander. Eine Zeit voller Jugendsekten und Jugendreligionen. Tausende sogar. Auch an den Universitäten und Hochschulen. Professoren, die östliche Religionen und Jugendsekten nachfolgen. Und ich glaube, diese Durcheinander und Konfusion wird weiter zunehmen. Weil der Mensch weiß und wusste schon längst, dass es einen Gott gibt. Überall auf die Welt. Der Mensch weiß, dass es einen Gott gibt. Zweitens, der Mensch weiß, dass er eine Seele hat. Und drittens, der Mensch weiß, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Ganz gewiss. Wir haben eine Menge von Ausdrücken diesbezüglich. Die Überzeugung, dass wir eine Seele haben, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Jede Menge Beweise. In der Kunst zum Beispiel, in der Architektur, Gemälde, Skulpturen, Musik, klassisch und Rockmusik, Popmusik. Die Fragen, die sich stellen in der modernen Musik. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Die sind Fragen, welche die Sänger stellen. Wozu lebe ich? Wo finde ich Sinn des Lebens? Was ist Liebe? Wo finde ich wahre Liebe? Und so weiter. Ja, ich mag mich erinnern als Kind. Vielleicht mit 5 Jahren alt bin ich zu der Mutter gerannt. Mami, mit einer brennenden Frage. Mami, wo komme ich her? Und die Mutter hat mir eine ganz moderne Antwort gegeben. Gar nicht mit Storch oder Zigeuner zu tun. Die Mutter sagte mir, eines Tages ließ dich ein Flugzeug fallen. Und ich fing dich auf. Aber die Frage habe ich in der Primarschule, Sekundarschule, Hochschule, College, Universität nicht bekommen, weil das eine geistliche Frage war. Der Mensch ist am Suchen. Er weiß, dass etwas fehlt in unserer modernen Welt voller Materialismus, Säkularismus, Kommunismus etc. Der Mensch ist am Suchen. Ich gehe öfter nach Kuba. Kuba ist sehr elend, arm. Wir haben dort Projekte. Und mitten in der Kommunismus findet man die Religiosität. Die Zehntausend, Hunderttausende, Millionen sind religiös. Ich war in China. Und dort habe ich die Religiosität auch gesehen. Mitten in ihrem Atheismus und Kommunismus. Der Mensch weiß, dass etwas fehlt. Und er weiß, dass es ein höheres Wesen gibt. Und deshalb ist er heute am Suchen überall auf die Welt. Und nun, es wenden sich Millionen von westlichen Menschen nach Osten. Wenden sich nach östlichen Religionen, der Hinduismus, Buddhismus und so weiter, sogar Islam. In Deutschland habe ich mehrere Deutsche begegnet, die sich zu Islam bekehrt haben. Aber vor allem der Hinduismus und Buddhismus sind sehr populär. Ich sammle gerne Zeitungen, Zeitschriften, Artikel und so weiter. Und hier habe ich vor mir ein paar interessante Ausschnitte. Buddha erobert die Herzen. Europäische Zeitschrift, gesund surfen mit den 5 Tibetern. Deutsche Zeitschrift, Bunte, mit einem wunderschönen Bild von Sharon Stone, die weltweit bekannt geworden ist durch ihre, ja man kann schon sagen, Pornorolle in Filmen. Aber steht hier, Buddhismus macht Frauen begehrenswerter, das auch noch. Das ist schon schön, aber wieso braucht sie Buddhismus, um schöner zu werden? Weiß ich nicht. 11 Seiten über den Buddhismus. Alles positiv, 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 positiv. Ich habe Weltreligionen studiert. Ich habe Buddhismus intensiv studiert. Jede Menge Bücher gelesen, hunderte von Büchern gelesen, Artikeln. Habe buddhistische Länder besucht, Thailand und Taiwan. Als ich diesen Artikel las, es war mir fremd. Ganz andere Art von Buddhismus. Aber in jedem Fall sehr beeindrücklich. Alles positiv.
über den Buddhismus.
In westlicher Zeitschrift: Goldie Hawn, weltbekannte Schauspielerin, ich meditiere und fühle mich sexy. Frag mich, ob das der Buddhas Ziel war. Ob der Gautama Buddha daran gedacht hat. Also wenn der Goldie Hawn, wenn der Goldie Hawn sowas sagt mit 1 oder 93 Jahre alt, weiß nicht, vielleicht wird sie anders denken. Mit 91, 92. Dann hier Vorderseite von Time Zeitschrift, bekannteste englische Zeitschrift. Sein Bild von Shirley MacLaine, weltbekannte Schauspielerin, Sängerin. Sie ist Hinduistin, propagiert ihre Glaube. Eine bekannte Fluglinie habe ich dieser Artikel sehen. Vorderseite der Zeitschrift. Fluglinie-Zeitschrift, welche man mitnehmen kann, Hindu-Götter, welche ich angebetet habe, jahrelang. Der Artikel war auch sehr positiv geschrieben, sehr eindrücklich. Interessanterweise, wenn die westliche Presse und Medien über östliche Religionen schreiben, Buddhismus, Hinduismus und auch der Islam, welche von den Nordafrika, Naos kommt. Es ist immer positiv. Aber eine Beobachtung aber. Ich beobachte gerne. Ich lese gerne. Hier im Westen, fast immer, wenn Sie über Christentum schreiben, wenn Sie über Jesus schreiben, ist es meistens negativ. Sie schreiben schon über Christentum und Jesus. Sei es der Spiegel oder Time, Newsweek oder Facts. Alles negativ. Interessante Beobachtung als Inder, finde ich das sehr komisch eigentlich. Aber die Millionen wenden sich nach Osten, weil der Mensch ist am Suchen, er will etwas finden. Viele suchen nach einem Erlebnis, eine Experience, Transezustände, Astralreisen, Begegnung mit dem Übersinnlichen. Eine Begegnung mit dem Übersinnlichen wollen Sie unbedingt. Irgendetwas erleben. Wir schmeißen alles in einen Topf und meinen, alles kommt vom gleichen Gott. Neuer Denken in unserer Zeit. Ich spreche gerne mit meinen Mitpassagieren, liebe Freunde. Ein Zug, Bus, Flugzeug und so weiter. Und 8 von 10 Passagiere hier in Europa sagen mir Folgendes. Alle Religionen haben die gleiche Wahrheit. Lehren vom gleichen Wahrheit. Alle Religionen lehren vom gleichen Gott. Lehren vom gleichen Heil, führen zum gleichen Ziel. Es klingt harmonisch, friedlich, freundlich, nett, anständig. Aber die Frage bleibt, stimmt es überhaupt, wenn wir sowas sagen? Ich bin pro Harmonie, pro Friede, pro Liebe, ganz gewiss. Aber ich bin auch sehr pro Wahrheit. Mir ist die Wahrheit sehr wichtig. Ich will die Wahrheit wissen, ich will die Wahrheit umarmen, ich will die Wahrheit praktizieren, ich will die Wahrheit weitergeben. Ehrlich gesagt, ich bin um die Wahrheit willen zum Sterben. Es ist beinahe mehrere Mal passiert. Ich kenne das sehr gut. Aber viele Menschen wollen die Wahrheit nicht hören. Wir wollen einfach komfortabel weiterleben. Wir wollen tolerant sein. Aber der Toleranz, welche ich hier in Europa begegne, ist eine heuchlerische Toleranz. Das meine ich ganz ernsthaft. Eben als Beispiel, wenn Sie über östliche Religionen schreiben, schreiben Sie positiv, weil Sie wollen Friede. Wenn Sie über Christentum schreiben und Jesus Christus schreiben, negativ schreiben Sie. Sie wollen den Hindus und Moslems nicht beleidigen, Buddhisten nicht beleidigen, aber kein Problem, die Christen zu beleidigen. Wobei, was bedeutet Christentum? Was bedeutet Christ zu sein? Freunde, es gibt mehr Christen in Asien als in Europa. Die Christen in Asien sind schwer beleidigt, wenn sie schlecht über Jesus Christus und Christentum schreiben. Millionen von Christen in Indien und China. Es gibt mehr gläubige Christen in China heute als in ganzen Europa. Eine Tatsache. Und die Chinesen und Inder, die Christen in Pakistan, die leiden um ihren Glauben willen, lesen Time Magazine, lesen Newsweek und so weiter und sind beleidigt. Und deshalb meine ich seine heuchlerische Toleranz. Nun, die Frage bleibt, stimmt es überhaupt, wenn wir sowas sagen, dass alle Religionen die gleiche Wahrheit und vom gleichen Gott lehren? Wir wollen etwas anschauen. In unser Vortrag heute Abend, der Krishna vertretet den Hinduismus. Buddha vertretet natürlich den Buddhismus. Der Mohammed vertretet Islam. Und Christus vertretet Christentum. So viel Zeit haben wir leider nicht, um in Details zu gehen. Um im Detail über Krishna, Buddha, Mohammed und Christus zu sprechen. Aber wir wollen einen kleinen Vergleich machen, um die Frage zu beantworten. Weil es ist eine sehr wichtige Frage. Wenn wir die Wahrheit wissen wollen, wenn wir am Suchen sind, wenn wir unzufrieden sind, Unzufriedenheit ist die zentrale Neurose unserer Zeit, zentrales Problem unserer Zeit. Unzufriedenheit gibt es weltweit. Im Westen, wo es Materialismus gibt und Wohlstand gibt, sowie im Osten, wo es sehr viel Religiosität gibt, wo es Millionen von Göttern gibt. Es gibt Unzufriedenheit auch in Inder, auch in Indien. Ich bin Inder und ich darf das sagen. Offiziell gibt es in der Hinduismus 333 Millionen Götter. Jede Woche entwickeln wir neue Götter, neue Formen, neue Größe, neue Namen. Das ist ein Ausdruck der Unzufriedenheit in Indien. Wieso? So viele Götter. Genug 1000 Götter nicht? Wieso 333 Millionen? Noch mehr dazu. Aber das ist offiziell. Und es gibt Gurus und Yogis, Priester und Asketen in Indien, die unzufrieden sind. Und sind auch am Suchen. Wir wollen einen kleinen Vergleich machen. Liebe Freunde, überall auf die Welt sagen wir Gott. Die Menschen glauben an Gott. Die Menschen glauben, dass es einen Gott gibt. Wer ist Gott? Wie ist dieser Gott? Interessanterweise, durch mein Studium, Forschung, habe ich festgestellt, dass es eine Menge von Auffassungen gibt bezüglich Gott. Jede Menge Auffassungen von Gott. In Afrika habe ich Auffassungen begegnet, die mir sehr fremd waren. Ich habe Brasilien besucht. Wir haben dort Projekte. Ich spreche an der Uni. Wir helfen Studenten in Brasilien. Ein armes Land, schönes Land, wunderbare Menschen, nett, freundlich, aber sehr viel Elend und Armut in Brasilien. Und die Mehrheit, 98%, sind Katholiken und ich erwartete eine sogenannte christliche Auffassung von Gott in Brasilien. Ich war enttäuscht, ich war überrascht. Sie haben eine ganz andere Auffassung, Auffassungen von Gott in Brasilien. Die Katholiken haben ihre Glaube mit der Okkultismus, Spiritismus, Umbanda, Makumba, Voodooismus und so weiter gemischt. Und so haben sie ganz andere Auffassungen von Gott in Brasilien. Ja, wir sagen Gott, Gott überall auf die Welt. Aber meinen wir dasselbe? Was sagen die Hindus? Der Hindu sagt Brahman. Brahman ist die Auffassung von Gott in der Hinduismus. Alles ist Brahman. Brahman ist das Absolut. Die ganze Universum ist Brahman. Man kann sagen in der Hinduismus, der Schöpfer und die Schöpfung sind eins und dasselbe. Kein Unterschied. Alles ist Gott. Alles ist Brahman. Nun, wenn der Christ sagt, es gibt nur ein Gott, ich glaube, es gibt nur ein Gott, dann sagt der Hindu auch, ja, ich glaube auch, dass es gibt nur ein Gott. Meinen Sie dasselbe? Wir werden sehen. Wenn der Hindu sagt, es gibt nur einen Gott, was meint er damit? Er meint in einem Satz, es gibt nur Gott. Es gibt nicht anders als Gott. Weil die Auffassung von Gott in der Hinduismus ist pantheistisch. Ups, ist das von mir? Da gibt es jede Menge Köpfe, ich muss aufpassen. Sonst fliege ich bald. Pantheistisch, die Auffassung von Gott. Panos griechisch bedeutet alles, Theos bedeutet Gott, alles ist Gott. Und von daher meint der Hindu, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur Gott, es gibt nichts anderes als Gott. Der Krishna sagte in der Bhagavad Gita, Krishna ist der beliebteste Gott des Hinduismus, die Bhagavad Gita ist der beliebteste Schrift des Hinduismus, am meist gelesene Schrift. Krishna sagt in der Gita, alles was existiert, bin ich. Alles was nicht existiert, bin ich auch. Wie er das macht, wie er das schafft, weiß ich nicht. Aber so steht es in der Gita geschrieben. Eine besondere Art von Pantheismus. Innerhalb der Pantheismus gibt es in der Hinduismus auch Polytheismus, wie wir schon gehört haben, jede Menge Götter. Pantheon von Göttern. Und als Hindu habe ich die verschiedenen Götter angebetet, Krishna und Rama, Shiva und Vishnu, Brahma und Mahesh, habe ich täglich ernsthaft aufrichtig angebetet. Ich habe auch die heiligen Tiere angebetet. Ich habe die Kuh als Gott angebetet. Und der Affe, und die Schlange, der Elefant, wortlich, echt angebetet. Steine, heilige Steine und Holz und so weiter. So ist die Auffassung von Gott in der Hinduismus. Gott ist mehr oder weniger in der Hinduismus unpersönlich. Es gibt einen Ausdruck in der heiligen Sprache des Hinduismus, der Sanskrit-Sprache. Nirguna Brahman. Nirguna Brahman bedeutet Brahman oder Gott ohne Eigenschaften. Und daher kann man sagen, Gott in der Hinduismus ist unpersönlich. The Force, may the Force be with you. Star Wars, Krieg der Sterne. In diesem Film wurde der Auffassung von Gott ganz fest vorgestellt. The Force, wie ein Force. Wie ist die Auffassung von Gott in der Buddhismus? Buddhismus ist heute sehr populär. In Deutschland, England, überall. Ich begegne immer wieder Buddhisten in Europa. Gautama Buddha lebte ungefähr 500 Jahre vor Christus. Buddha war kein Japaner, kein Chinese. Der Buddha war Inder. Er war Brahmane, wie ich gewesen bin. Aus der allerhöchsten Kaste des Hinduismus. In der Hinduismus gibt es das Kastensystem. Es ist religiös, nicht bloß sozial. Es mag sozial sein, aber ursprünglich und heute noch ist es religiös. Jeder Hindu gehört eine gewisse Kaste zu. Kastensystem, welche hier in Europa gar nicht existiert. Es gibt heute noch etwa 200 Millionen niedrigen Kasten unberührbaren Dalits in Indien. Über 200 Millionen unberührbaren niedrigen Kastenmenschen. Sie dürfen nicht mal in den Hindu-Tempel eintreten. Kein einziges Mal. Es ist nicht erlaubt. Es ist tabu. Sie sind Hindus. Dürfen ihr Tempel aber nicht besuchen. Weil das Kastensystem ist heute noch sehr streng. Das auf der einen Seite. In Kalkutta, eine meiner Lieblingsstädte, besuche Kalkutta sehr gerne. Es wohnen seit lange über 1 Million Menschen auf der Straße, im Fußgängerweg. Mitte unter den Abfall, Müll, Haufen, mitten unter den Rattenkadaver. Man sieht die armen Frauen mit ihren Kindern, 6, 7, 8 Kinder, welche Tränen zu meinen Augen öfter bringt, wie sie Apfelschalen und Kartoffelschalen suchen, um die Kinder, 6, 7, 8 Kinder, Essen zu schaffen. 96% aller Straßenbewohner in Kalkutta sind dort wegen ihrer Kaste. Sie sind niedrigen Kastenmenschen, unberührbaren. Haben keine Chance, keine Möglichkeiten, kein Privileg, keine Ausbildung, keine Arbeit, kein Einkommen, wohnen draußen. Und dann in Bombay, heutiger Mumbai, gibt es Dharavi, wo 1,5 Millionen in der größten Slum der Welt wohnen. Das ist genauso wie in Kalkutta. 1,5 Millionen Menschen bauen ihre Häuschen, Hütchen mit verrüsteter Bleche, Karton und alles, was sie im Müllberg finden. 1,5 Millionen Menschen ohne Kanalisation, ohne Toilette, ohne fließendes Wasser, ohne Strom, ohne Spital, ohne medizinische Versorgung. Die Mehrheit, über 90%, sind dort wegen ihrer Kaste. Ein riesiges Problem unserer Zeit, die Kastensysteme in Indien. Aber auf der anderen Seite gibt es die Brahmanen, die Allerhöchste. Meine Vorväter waren Brahmanen. Urgroßvater, Großvater, Vater waren alle Brahmanen. Ich bin vor etwa 3000 Jahren des Brahmanismus entstanden. Die Brahmanen wurden angebetet, haben Vorrecht, sind privilegiert, haben Ausbildung und Macht, Geld und alles. Der Priester, Guru, Yogi, Swami, religiöser Führer darf Priester sein, Guru sein und so weiter, nur wenn er als Brahmane geboren wird. Sonst hat er keine Chance. Der Hindu muss als Brahmane geboren sein, um Priester zu sein oder um Guru zu sein. Der Gautama Buddha war Hindu, war Brahmane. Und Buddha hat sich mit der Sache des Leidens beschäftigt. Gautama Buddha hat aber nie über Gott geschrieben, sagte nie, dass er Gott sei, hat niemanden den Weg zu Gott gezeigt. Im Gegenteil, vor seinem Tod hat er seinen Jünger gewarnt, sie sollen nicht als irgendein Göttlicher nachfolgen oder anbeten. Kaum ist der liebe Mann gestorben, haben sie das Gegenteil getan. Das ist die Religion. So ist der Mensch. Der Buddha wollte das nicht. Er wollte keine Religion gründen. Buddha hat den Hinduismus völlig abgelehnt. Er war gar nicht mit dem Hinduismus einverstanden. Vor allem, weil er hat das Leiden und Elend und Armut gesehen. Hinduismus hat nicht geholfen. Wieso denn? Weil die Hindus glauben an Karma. Die Lehre von Ursache und Wirkung. Karma, Schicksal. Lasst der Lepra als Lepra weiter leiden. Er hat es verdient. Und auf der anderen Seite glauben die Hindus an Maya. Maya bedeutet Illusion, die Probleme, Elend und Hungersnot, Armut und Probleme, Schwierigkeiten, Krankheiten, Schmerzen. Kein Problem, die sind in Wirklichkeit nicht da. Es ist alles Illusion. Und während lange Zeit, 2.000, 3.000 Jahren, hat der Hinduismus sich mit Sozialproblemen gar nicht beschäftigt. Es gab kein Sozialengagement und Sozialgewissen in Indien. Liebe Freunde, das ist eine Tatsache. Es braucht ein bisschen Mut, sowas zu sagen. Die Hindus hören es nicht gerne. Aber es ist doch eine Tatsache. Lasst die leidenden Menschen weiter leiden. Ich schäme mich, Folgendes zu erzählen. Aber meinen Vorvätern, die Brahmanen, Priester, haben Tausende von Lepra lebendig begraben. Sie haben es verdient, haben meine Vorvätern gesagt. Sozial Engagement kam nach Indien erst durch die Missionare. Die allererste Schule, Primarschule, Sekundarschule, Hochschule, Spital, Kinderheim, Waisenheim, Altersheim wurde von Missionaren aus Europa gebaut, geleitet, durchgeführt und vom Westen finanziert. Das ist eine Tatsache. Nun, es gibt Hindus und die hinduistische Regierung, also es ist eine säkulare Regierung, aber die Mehrheit sind Hindus, fast alle sind Hindus, kopieren die Christen heute. Ahmen die Christen nach. Es freut mich, wenn die Hindus auch Spitäle bauen. Es ist dringend nötig in Indien. Unter so viel Elend und Armut. Aber die Missionare haben diese Sache zuerst gemacht. Wir haben Sati in Indien praktiziert. Sati, die Witweverbrennung. Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von kostbaren Frauen sind ins Feuer gestorben. Was haben sie falsch getan? Nicht, nur der Mann ist gestorben. Und alle Witwe mussten ins Feuer sterben, ob die Witwe 18 Jahre alt war oder 80 Jahre alt. Sie mussten ins Feuer sterben. Und die Brahmanenpriester haben eine Zeremonie durchgeführt während der Witweverbrennung. Überall wurde es praktiziert. Für lange, lange Zeit. Bis ein Mann namens William Carey kam nach Kalkutta aus England. Er verließ Komfort, Einkommen, Zuhause und alles. Und ging nach Indien, das Elend und Armut, um den Menschen zu helfen. Und William Carey hat scharf gegen der Sati, Witweverbrennung, protestiert. Die Brahmanen haben ihm gesagt, das sei nur eine Frau. Nur eine Frau. Aber es ist ein kostbarer Mensch. Ja, gehen Sie nach Hause. Lassen Sie uns in Ruhe unsere Religion praktizieren. William Carey hörte nicht auf. Ein sehr wichtiger Mann in der Geschichte Asiens. Man hörte heute wenig von ihm. Aber Carey und sein Kollege, andere Missionare sind gekommen, haben mitgemacht und haben weiter protestiert, bis dieser furchtbare, grausame Praxis abgeschafft wurde. Dank der christlichen Einfluss in Indien. Nun, der Buddha, Gautama Buddha, hat sich mit dem Leiden beschäftigt. Der Hinduismus hat nicht geholfen. Das hat er deutlich gesehen. Und er hat aber gar nicht über Gott gelehrt. Nun, Freunde, es ist einfach nicht in Ordnung, wenn wir sagen, hier in Österreich oder in Europa, Gott in der Hinduismus und Gott in der Buddhismus und Gott in Christentum ist dasselbe. Es stimmt einfach nicht und es ist auch nicht recht. Es ist ungerecht. Das ist dem Buddha eine Beleidigung. Der heutige Buddhismus ist ganz anders als das, was der Buddha gelehrt hat. Es gibt mehrere Schulen des Buddhismus und keine Schule passt mit Buddha seine Lehre. Es gibt keinen echten, wahren buddhistischen Buddhismus heute. Es gibt Mahayana und Hinayana, Zen-Buddhismus und so weiter und so weiter. So ist der Mensch. Und wie ist das mit Islam? Sie glauben auch an Gott. Sie glauben an Allah. Ist Allah dasselbe als Gott in der Hinduismus? Ich werde sofort sagen, nein. Weil die Moslems glauben an einen persönlichen Gott. Brahman und Allah sind nicht eins und dasselbe. Wir dürfen gar nicht sagen, Allah und der Gott der Buddhismus ist dasselbe. Wie wir schon gesehen haben. Ich weiß, wie man einen Moslem schwer beleidigt. Aber tut es bitte nicht. Ich habe viele moslemische Länder besucht. Die Türkei und Iran, Afghanistan und Pakistan, Bangladesch und so weiter. Ich war überall in den Nahost und ich kenne viele Moslems. Ich habe wunderbare muslimische Freunde. Ich liebe den Moslems. Aber Freunde, ich weiß, wie man einen Moslem beleidigt. Sehr einfach, sehr leicht. Sagt der Moslem, falls dass du ein Christ bist, ich glaube, Allah ist vor 2000 Jahren auf die Welt als Mensch gekommen. Da wird der Moslem sich
sehr ärgern.
Er wird scharf reagieren. Er hört das nicht gerne. Es ärgert ihn. Er ist bereit sogar zum Schlagen, wenn man sowas sagt. Weil Allahu Akbar, Allah ist groß, Allah ist sehr groß, Allah ist sehr hoch. Allah wird nie auf dieser Welt als Mensch kommen. Er ist zu hoch. Er ist zu groß. Und die Christen glauben, dass Gott auf die Welt vor 2000 Jahren gekommen ist. Letztes Jahr war ich in Fiji, Fiji-Insel. Nicht als Tourist, sondern um meine Arbeit zu tun. Unter Einheimischen sowie Inder. 50% der Bevölkerung sind Inder. Ursprünglich aus Indien, sind Hindus meistens, einige Moslems. Dort habe ich etwas Interessantes gelernt. Liebe Freunde, seit ungefähr 3 Jahren sind alle Zimmer in die östlichste Inseln, Fiji, sogar Neuseeland, Tonga und so weiter, alle Hotelzimmer, Pension, Zimmer frei, alles ausgebucht, schon vor 3 Jahren, mit der kommenden Silvester. Von Amerikanern, Kanadiern, Deutschen und Engländern und so weiter, Schweizer sogar. Schon bezahlt, schon gebucht, ausgebucht. Wieso denn? Alle wollen der Erste sein, um das Jahr 2000 zu begrüßen. Interessant. Um was geht es? Um den Geburtstag Jesus Christus. Vor 2000 Jahren ungefähr. Indonesien, wo die Mehrheit Moslem sind, hat sich entschlossen, vor einigen Monaten das Jahr 2000 mitzufeiern. Die Türkei hat vor 2 Monaten sich entschieden, das Jahr 2000 mitzufeiern, dort, wo die Mehrheit Moslem sind. Indien, wo die Mehrheit Hindu sind, hat sich entschieden, auch das Jahr 2000 mitzufeiern. Die ganze Welt wird das Jahr 2000 feiern. Um was geht es? Der Geburtstag Jesus. Gott ist auf die Welt nach der Bibel, nach Christentum, als Mensch gekommen. Aber das darfst du nie ein Moslem sagen. Er glaubt es nicht, er will es nicht glauben, er ärgert sich. Wie kann man sagen, Gott ist dasselbe in allen Religionen? Es geht einfach nicht, auch wenn es gut klingt. Und wie ist das im Christentum? Liebe Freunde, wenn wir die allererste Verse der Bibel lesen, 1. Mose Kapitel 1, Vers 1, sehen wir sofort riesige Unterschiede. Es steht da geschrieben, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Wir sehen sofort eine Dichotomie, eine Trennung, Unterschied zwischen Schöpfer und die Schöpfung. Nach Christentum, nach der Bibel, der Schöpfer und die Schöpfung sind nicht eins und dasselbe wie in der Hinduismus. Absolut nicht. Ein New Ager Esoteriker hat mir hier in Europa gesagt, ja, aber es steht in der Bibel, die Welt sei eine Ausdehnung von Gott. Deshalb ist die Welt göttlich. Ich habe die Hindu-Schriften gelesen und studiert, ich habe die buddhistischen Schriften gelesen, den Koran studiert, habe die Bibel auch gelesen, von Anfang bis Ende, mehrere Mal sogar, ich habe das nie in der Bibel gefunden, dass die Welt eine Ausdehnung von Gott ist. Absolut nicht. Der Bibel, Gott ist persönlich, hat Eigenschaften. Gott kann denken, Gott kann wählen. Gott kann entscheiden, Gott kann richten. Der Bibel, Gott kann aber auch lieben. Nach der Bibel, Gott ist ein Gott der Liebe. Nirgendwo in der Hinduismus finden wir, dass Gott allen Menschen liebt. Es steht nur in der Bibel geschrieben. Auch in der Buddhismus nicht, natürlich nicht. Und die Moslems reden schon von Liebe, der Koran redet schon über Liebe, wichtige Dinge über Liebe. Alle Religionen lehren von Liebe. Aber wir finden nirgendwo, dass der Allah alle Menschen liebt. Jedes Individuum liebt. Liebe Freunde, wir haben schon diesbezüglich gesehen, Es stimmt einfach nicht, wenn wir sagen, dass Gott dasselbe ist in allen Religionen. Auch wenn es gut klingt. Zweitens, wie ist das mit Heil? Alle Religionen lehren vom Heil. Gerettet zu sein, schon. Der Mensch will gerettet sein. Er weiß, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Dass er verloren ist. Wir hören das in den Liedern, moderne Lieder. Wir sind verloren. Etwas stimmt nicht. What's going on, heißt ein Lied. What's really going on? This is crazy. Hören wir in ein anderes Lied. Absolut crazy. Ja, stimmt schon. Die jungen Leute merken es schon, dass etwas in unserer Welt nicht in Ordnung ist. Wir wollen gerettet sein, ja. Aber bezüglich Religionen, gerettet zu sein schon, aber wovon? Und wie? Freunde, in allen Religionen es ist total anders. Der Hinduismus, das Problem ist Unwissenheit. Zentrales Problem unserer Welt ist die Unwissenheit. Ich bin Gott. Nach dem Hinduismus. Ich habe es aber vergessen. Ich muss wieder erkennen, realisieren, verwirklichen, dass ich Gott bin. Ich ging bei der Tante öfter in der Urlaub. Sie wohnte ins Land, so im Wald, fast Urwald, wegen der Arbeit ihrem Mann. Er war Inhaber von Steinbruch. Steinbruch-Geschäft. Ich mag mich erinnern, auf der Balkon zu stehen. Ich habe den Berge gesehen, Hügel und Berge, und ich habe meine Hand rechts nach links nach rechts so gemacht, ausgestreckt. Und ich sagte mir, ich habe das alles gemacht. Ich habe das alles gemacht. Nun, ich wusste nicht, wann dass ich das gemacht habe, aber das war mir schon ein Problem. Wann habe ich das gemacht? Aber dass ich das gemacht habe, habe ich ständig gesagt. Als Hindu habe ich ein Mantra gehabt. Der Mantra lautete, Aham Brahma Asmi, also ich bin Brahman, ich bin Gott. Dieser Mantra habe ich vielleicht über 1 Million Mal gesagt. Jeden Tag, immer wieder beim Gehen, Aufstehen, das allererste, was ich machte. Ich bin Gott, ich bin Gott, ich bin Gott, bis ich geglaubt habe. Unwissenheit, Avidya, Ignorance, das ist das Problem nach dem Hinduismus. Wenn ich Gott bin, wieso vergesse ich, dass ich Gott bin? Aber die Hindus glauben fest daran. Ein zweites Problem, eben Maya. Alles ist Illusion. Wir müssen uns weg von dieser Welt der Illusion kommen. Befreiung von Zeit, Raum und die Elementen. Also das aller Ziel in der Hinduismus heißt, kann man schon sagen, Moksha. Selbstverwirklichung oder Gottverwirklichung. Das ist sehr zentral in der Hinduismus, Selbstverwirklichung. Viele Europäer gehen zum Yoga-Zentrum, wollen eine Lösung finden. Einerseits bezüglich Stress, andererseits bezüglich Gewicht. Hier gibt es viel Essen, viel zu viel, jede Menge. Wir essen zu viel. Die Männer nehmen zu, kein Problem. Dicker, dass sie aussehen, desto wohlhabender. Aber die Frauen haben ein Problem mit Gewicht. Es gehört dazu, zu ihrer Natur. Die Frauen wollen nicht dick sein. Die Frauen wollen eine Coca-Cola-Figur erreichen. Also nicht Coca-Cola-Büchse, sondern Coca-Cola-Flasche. Coca-Cola-Büchse findet man bei den Männern. Frauen wollen eine Coca-Cola-Figur, Flasche. Muss man unterscheiden. Sie gehen zum Yoga-Zentrum, weil die Yoga-Lehrer sagen, ja, Yoga bietet Lösungen. Die Yoga-Lehrer sagen, Yoga hat nicht mit Religion zu tun. Yoga hat rein mit Fitness und Gesundheit zu tun. Aber liebe Freunde, das stimmt überhaupt nicht, wenn man sowas sagt. Wenn der Hindu Yoga treibt, er denkt gar nicht an Fitness und Gesundheit. Der Hindu denkt an Heil. Und das ist der Hindu eine große Beleidigung, wenn man sagt, ein Hindu, ich treibe Yoga rein um Fitness willen. weil für den Hindu ist das sakral, göttlich. Der Yoga ist zentral in der Hinduismus. Es gibt kein Yoga ohne Hinduismus und es gibt kein Hinduismus ohne Yoga. Eine Tatsache.